Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Late-Night-Ausgabe von Was denkst du denn? Wann immer ihr das hört, ist es immer Late-Night. Mein Name ist Nora Hespers.
Und meine Rita Gähn-Molzberger.
Es ist tatsächlich so, dass wir uns gerade wirklich immer spät abends treffen und nach all dem, was so ein Tag von einem verlangt, ist es echt eine Herausforderung, das zu machen.
Ja, zum Glück ist die Wohnung immer kalt, weil sie frisch durchgelüftet ist. Da kommt man noch ein bisschen besser in die Gänge.
Ja. Keiner hat übrigens so einen 2-Meter-Tisch wie die Rita.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe die Menschen gern schon immer auf Entfernung gehabt.
Auch mich, so. Nein. So läuft das bei uns, so. Jetzt Nein. Wisst ihr mal, wie es wirklich ist.
Nein,
hinter
früher
den Kulissen.
Saßen wir ja auch mal an kleinen Tischen.
Aber ja, jetzt. Weil ich keinen 2-Meter-Tisch in diese winzige Wohnung kriege. Na egal, das ist überhaupt gar nicht unser Thema Möbel, sondern... Obwohl, es könnte mit Möbeln zu tun haben.
Ja, mal gucken, worüber wir uns so echauffieren.
Wir wollten nämlich über Wut sprechen, beziehungsweise ist das ein Wunsch eines Hörers gewesen, dass wir uns mal über Wut unterhalten. Aber schlecht vorbereitet, wie ich bin, kann ich mich an die entsprechende Mail gar nicht mehr so richtig erinnern. Glücklicherweise habe ich ja Rita.
Naja, also es ist nicht so, dass ich die jetzt aus dem Kopf zitieren könnte, aber was ich mir vor allen Dingen gemerkt habe, ist, dass sie sehr differenziert war und auch schon so die Nachbaremotionen zur Wut abgeschritten hat. Und dass einer der Hauptpunkte war, dass er sich wunderte, von Freunden oder Bekannten häufig dafür gelobt zu werden, dass er nicht wütend wird. Er hat dann auch Situationen geschildert, ist jetzt auch sehr persönlich, weiß nicht, ob ich das überhaupt referieren soll, aber wir bleiben ja ohne Namen. Also, dass es Situationen gibt, in denen andere sicher wütend geworden wären, er aber sowas wie ein tiefes Gefühl der Enttäuschung oder auch der Trauer empfindet, aber eigentlich nie wütend wird. So. Und dann wird man dafür wohl gelobt und alle sagen, ach, das ist so schön, wie sanftmütig du bist im Prinzip. Und er sagt, er findet es unangemessen, weil er ja diese Wut nicht empfindet. Und jetzt dafür gelobt zu werden, dass man irgendwas nicht empfindet, sei für ihn schräg. Und da näher hinzugucken, war total lohnenswert. Das habe ich schon beim Lesen der Mail gemerkt, dass das Feld viel größer ist, als ich es von Anfang an vielleicht gedacht hätte. Einfach weil es phänomenologisch schon so genau war, was er schrieb. Und in der weiteren Recherche des Themas fiel es mir noch mehr auf. Das Thema franzt natürlich an den Rändern aus, wie alle interessanten Themen.
Ja.
Aber schon in der Mitte sind ganz viele interessante Aspekte zu bedenken. Und einige davon sind in der Mail sozusagen schon angerissen und jetzt damit auch schon angesprochen. Aber ich glaube, es lohnt, da wirklich näher hinzugucken.
Ja.
Und vielleicht fangen wir genau da an. Warum soll ich mich gut fühlen, wenn ich nicht wütend bin? Warum loben mich andere dafür? Das ist ja echt eine spannende Frage.
Ich glaube... Ich spekuliere jetzt mal hier rum, weil ich darf das ja, ich bin ja keine Wissenschaftlerin. aber Wut ist ja ein recht gewaltiges Gefühl, also zumindest wenn ich sie empfinde. Und wenn sie sich Bahn bricht, unkontrolliert, dann hat sie durchaus auch was Zerstörerisches. Also sie entlädt sich, also bei mir impulsiv, aber ich bin auch grundsätzlich eher so ein impulsiver Mensch. Und das ist beängstigend. Ich glaube, das ist total beängstigend für einen selber im Nachhinein häufig. Also während man in der Situation ist, lebt man das dann aus, wenn man das kann und wenn man das fühlt. Aber danach ist man sich auch so ein bisschen fremd. Das ist so eine Seite von sich, die man nicht gerne sieht, die man auch nicht gerne und selbstbewusst zur Schau stellt. Also niemand geht durch die Gegend und sagt, boah, da war ich aber mal richtig wütend. Das war richtig gut, wie wütend ich da war. Das habe ich richtig super gemacht. Ich kenne niemanden, die oder der das sagt.
Ich habe Menschen gefunden, die das tun, auf eine bestimmte Weise. Kommen wir gleich.
Okay, immerhin. Vielleicht habe ich auch noch nie drüber geredet, aber es ist auch so ein Alien-Gefühl, finde ich, in der Gesellschaft. Es ist einfach überhaupt nicht akzeptiert. Es ist tabuisiert. Und ich finde, wenn ich mich so angucke, ich habe überhaupt nicht gelernt, mit dieser Emotion in irgendeiner Form umzugehen oder sie zu kanalisieren.
So. Ja, und das wären ja schon gute Antworten, ne? Wenn man sagt, warum wird da jemand gelobt, der nicht wütend ist? Ja, weil man unterstellt, aha, der hat das Gefühl, hat es aber total gut im Griff. Ja? Und das würde der Affektenlehre der Philosophie ganz gut entsprechen, spätestens seit Aristoteles, ist das so ein Theorem, dass wir uns im Mittelmaß üben müssen. Ich glaube, das habe ich auch schon häufiger erwähnt.
Ich kann mich an einmal zumindest erinnern.
Ja, und das ist auch ganz naheliegend, ne? Dass man sagt, beim zu viel ist es schädlich, beim zu wenig ist es schädlich. Und da ist es doch gut, wenn wir so uns in der Mitte bewegen. Und wenn wir dann unterstellen, jemand hat dieses Mittelmaß gefunden und handelt danach, dann ist das was, was wir als positiv labeln würden. Jetzt ist aber ja der Punkt gewesen, er sagt, ich empfinde das erst gar nicht. Und dafür gelobt zu werden, wäre ja einigermaßen fremd, weil wir uns, wie du sagst, zwar mit dem Gefühl nicht so sehr beschäftigen, wohl aber mit den Auswirkungen. Das versuchen wir schon ganz früh einzuhegen. Wenn Kinder anfangen, ne, mit der Autonomiephase und so schrecklich wütend zu werden über formale Nichtigkeiten oder so, dann fangen wir schon an zu erklären. Ja, genau, weil das nämlich auch so hoch individuell ist und das ist uns unangenehm stellvertretend, den Eltern erst recht, ne,
wenn da
jemand so ausrastet, genau, ja, schrecklich und man schämt sich. Also das ist ein Gefühl, das wir nicht so gerne in seiner Direktheit zeigen und was ich in den phänomenologischen Beschreibungen der Wut gefunden habe, ist auch das, was du sagst, dass man sich dem zum einen so ein bisschen unterworfen fühlt und gar nicht ganz bei sich selber ist. Also das ist etwas, wovon man übermannt oder überfraut wird. Und auch das wäre ja ein guter Grund zu sagen, in einer Gesellschaft, die so sehr aufs Rationale setzt, wollen wir das nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen hier so eine tickende Zeitbombe und man weiß gar nicht, wann jetzt wieder was passiert, sondern wir wollen, dass man sich da im Griff hat. Und das ist bei der richtigen, direkten Wut nicht der Fall. Wut ist jedenfalls ein Gefühl, das, ja, wie ich schon sagte, das so Nachbargefühle hat. Oder, das ist auch eine These, das Vorgefühle hat. Wut baut sich auf, ist eine der Thesen. Also wir sind gar nicht direkt wütend, sondern da passieren Dinge vorher. Es gibt Prädispositionen zur Wut. Das ist jetzt so aus der Psychologie. Ich hoffe, das wird nicht allzu sehr Brigitte Küchenpsychologie. Aber das zog sich auch.
Rita baut auf die Choleriker.
Ja, ja, genau. Die kommen gleich auch noch. Ich habe so ein schönes Schaubild gefunden. Das ist total witzig. Aber zur Prädisposition wäre halt zu sagen, dass auch die unterschiedliche Komponenten hat. Nämlich zum einen die Persönlichkeit, dann die Stimmung und das Setting. Und wenn da einiges zusammenkommt, ja, also von der Persönlichkeit her wird attestiert, dass Menschen, die so sehr wütend werden oder sehr direkt Wut zeigen, eben eher selbstzentriert sind, als beim Fremden zentriert sind. Sie konzentrieren sich auf sich und was da passiert. Dann muss die Stimmung entsprechend sein, die Atmosphären, ne? Also es gibt so klassische Stimmungen, die dazu führen, dass man eher wütend wird. Und wenn dann noch die Umstände entsprechend sind, dann passiert es eben. Und trotzdem ist nicht direkt die Wut da, so die These, sondern es geht eher um sowas wie ein Empfinden von verletzter Ordnung oder verletzten Erwartungen. Und vielleicht ist das sogar erstmal sowas wie Trauer oder Enttäuschung, die dann umgewandelt wird in was Eigenes, vor allen Dingen dann, wenn es die eigene Identität betrifft. Also wenn man das Gefühl hat, das darf schon an sich nicht passieren, ja, das ist eine Störung der Ordnung, aber dass es mir passiert, ist die eigentliche Riesenunverschämtheit. So.
Ja, ich kann mich damit in Verbindung setzen.
Ja, ja noch. Du kannst jetzt gleich mal von deinem letzten Wutausbruch.
Ich möchte da gar nicht so gerne berichten. Von erzählen, ehrlich gesagt.
Ja, muss ja auch nicht. Also es gäbe dann eben so, am Händchen von der Wut gehen die Angst und die Traurigkeit links und rechts. Vielleicht kommen sie kurz vorher oder kurz nachher. Das kenne ich auch von diesen sogenannten Trotzanfällen in der Autonomiephase. Dass das Kind nachher häufig ganz beschämt oder auch sehr traurig, dass es passiert ist. Auf jeden Fall ist Wut als Aktivität etwas, dass das Problem im Außen sucht. Ich frage mich dann nicht, wie könnte ich mich da verhalten, sondern es ist völlig klar, außen ist die Situation scheiße, da ist jemand, der mich aufregt oder eine Sache, die mich aufregt und ich habe entschieden, Konfrontation ist der richtige Weg. Das kommt dann zusammen. Weil ich könnte ja auch entscheiden, so bei Angst oder Traurigkeit, na dann verlasse ich die Situation, aber das ist bei Wut nicht so.
Ja, das ist, woran ich gerade denken muss, als du sagst, Konfrontation ist der Weg, ist ja, dass viele Menschen die Konfrontation mit Dingen suchen, auf die sie keinen Einfluss haben.
Ja.
Rechner zum Beispiel.
Ja, ja. Ja.
Oder Controller von irgendwelchen Spielekonsolen oder so.
Daran da möchte ich auch nicht wissen, wie viele Autolenkräder im Stau schon vermöbelt wurden.
Verbissen.
Ja, genau. Und weil das als so universell dann empfunden wird, also man sagt, das kann doch nicht sein, warum passiert das mir? Ja, das ist eine Unverschämtheit.
Warum stehe ich eigentlich jeden Morgen um 8.30 Uhr im Stau und sonst keiner?
Ja, und jetzt bin ich damit konfrontiert und jeder andere oder jede andere, der das passieren würde, würde doch genauso empfinden. Weil man universalisiert das auch sofort. Ne? Man sieht gar nicht, ich bin das jetzt, die sich so aufregt, sondern jede würde sich ganz genauso aufregen. Und das macht es halt so schwierig, auch mit einem wütenden Menschen zu diskutieren. Mhm. Weil der nicht einsehen wird, während er wütend ist, dass es jetzt so sein eigenes ist. Mhm. Sondern das Problem ist im Außen und es ist universell. Und dann zu sagen, aber, ist nur, dass du den noch viel wütender machst.
Schau mal, ich hätte hier eine Liste von Argumenten, ja, genau. Rational und Fakten.
Ja, nu, denkt man sich doch so, oder?
Ja. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ich bin nicht zugänglich für beides nicht, während ich wütend bin. Das weiß ich sehr sicher.
Und auch dieses Satzes bist du nicht mehr mächtig, während du wütend bist.
Nee, überhaupt nicht. Ich kann zum Beispiel, wenn ich wütend bin, überhaupt gar nicht mehr argumentieren. Mhm. Nur noch schreien.
Das geht eben ja ganz, das geht ja auch physiologisch mit der unglaublichen Aufgeregtheit einher. Der Pulsschlag wird schneller und es wird einem so heiß, man kriegt einen roten Kopf und all so ein Zeug.
Bei mir pocht dann immer diese, ich habe so eine Halsschlagader wie so ein Gardener Gartenschlauch.
Du kannst das ganz gut mit dem wütend werden, ne? Von dir kann man auch einiges lernen.
Nee, eben nicht. Also ich werde wütend, ich spüre auch Wut, ne? Aber ja. Ich bin nicht gut darin, die zu kanalisieren. Also okay. Vielleicht muss man das auch gar nicht. Vielleicht ist das auch der entscheidende Punkt, dass man das nicht muss. Weil ich habe ja dieses Buch von Soraya Chemali gelesen, ja, das heißt Rage Becomes Her. Mhm. Und Wut wird zum Beispiel als sehr unweiblich wahrgenommen. Viele Frauen oder vielen Frauen wird Wut gar nicht zugestanden, weil das ja mit Aggression einhergeht. Mhm. Das ist jetzt dichotom, ne? Das muss nicht so sein. Das ist einfach so,
ja, schon klar.
In der Mehrheit oder auch in vielen Gesellschaften, und das gilt tatsächlich für viele Gesellschaften, ist es nicht schicklich für Frauen, wütend zu sein, weshalb sie, und das fand ich halt so spannend, gerade als du es schon gesagt hast, weshalb sie sich sozusagen die Alternativ-Emotionen suchen, mit denen das so Hand in Hand geht.
Also, ja, wo man dann nicht in der Konfrontation ist, sondern eher im Rückzug.
Genau, und vor allen Dingen nicht in der Konfrontation in Beziehungen, ja. Weil es häufig darum geht, Beziehungen zu erhalten. Mhm. Das ist anscheinend oder wird es bei Männern anders sozialisiert. Mhm. Ich glaube nicht mal, dass es so ist, sondern anders sozialisiert. Mhm. Das wäre jetzt halt eine spannende Frage, ne? Wie das
ja, der Zweifel. Umgang mit Aggression an sich, ja. Also ob Aggressivität etwas ist, was zur Persönlichkeit zählen darf oder was ja eingehegt wird. Und das ist ja auch schon längst bekannt, dass kleine Jungs so in unserer kleinen Welt eher rangeln dürfen oder kämpfen oder so und dass man bei Mädchen viel schneller einschreitet und so. Also das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass jede Form von Aggression irgendwie anders weg- oder ansozialisiert wird oder zumindest in Ruhe gelassen wird. Das stimmt auf jeden Fall. Also um das Ganze mal ein bisschen wertschätzender zu behandeln, als nur zu sagen, wir müssen irgendwie lernen, gut damit umzugehen, dann hätte ja unser lieber Hörer einfach nur kein Problem. Ne? Dann würde man sagen, das ist doch schön für dich, das musst du nicht lernen. Aber daran scheiden sich ja auch die Geister. Also es gar nicht erst zu empfinden, ist einfach auch eine spannende Sache. Und man kann fragen, woran jetzt das wiederum liegen mag oder im umgekehrten Fall, wofür Wut denn vielleicht auch gut wäre. Mhm. Also ich hatte das Gefühl beim Lesen, das ist jetzt eine Unterstellung, dass es so ein bisschen auch nicht Trauer ist. Nee, das glaube ich nicht, aber so ein leichtes Staunen darüber, dass andere so wütend werden und ein Interesse daran, wie sich das wohl anfühlen mag. Mhm. Und dahinter liegend vielleicht die Frage, wozu ist denn das überhaupt gut? Ist Wut für irgendwas gut? Und das kann man moralisch behandeln, natürlich. Mhm. Man kann das aber auch einfach mal erkenntnistheoretisch behandeln und fragen, was leistet die denn? Mhm. Und dazu hat eine wütende schwarze Frau.
Ja, das ist ja so ein Begriff,
gute
den man
Sachen
auch so gar
vorgelegt.
Nicht.
Ich ja. weiß. Ja, wir, ja eben.
Gut.
Weil, genau. Weil von außen natürlich so schön die Zuschreibungen dann kommen. Ne? Mhm. Deswegen habe ich das jetzt auch in Anführungszeichen genauso zitiert, weil man dann sagen kann, ah ja, alles klar. Ne? Mhm. Das ist ja wohl, liegt ja an der Persönlichkeit selbst und da hat sich jemand nicht gut im Griff und so weiter und so fort. Statt auf die gesellschaftlichen Umstände zu gucken und auf die Label, die wir gerne so verteilen. Mhm. Und das ist geleistet längst in der Literatur. Und da lohnt sich, glaube ich, ein Blick hin.
Ja.
Also, die Frau, von der ich spreche und die ich natürlich nicht als solche behandeln will, sie hat sich selber, glaube ich, als Feminist, Lesbian, Poet, Warrior und so weiter beschrieben und noch weiteres, das habe ich jetzt nicht parat, aber die vier waren auf jeden Fall dabei, ist Audre Lorde. Und ich kann vielleicht einfach mal ein paar Dinge zitieren. Das ist aus der deutschen Übersetzung und auch nicht wortgetreu. Also man möge mich zeihen dessen, aber ich glaube, es kommt ganz gut hin. Und sie unterscheidet zwischen Wut und Hass. Also sie gewinnt der Wut Positives ab und sagt, wenn ich im Zorn zu euch spreche, habe ich wenigstens mit euch gesprochen. Ich habe euch keine Pistole an die Schläfe gesetzt und euch nicht auf offener Straße niedergeschossen. Das nämlich ist Hass. Also was Wut leistet, ist auch die Möglichkeit. Und da wird es relativ kompliziert in der Diskussion, obwohl die Sache so einfach ist, etwas aufs Tapet zu bringen, was vorher nicht da war, Grenzen zu verschieben und in der Konfrontation verbal Sachen flüssig zu machen, die vorher fest waren. Also systematische Grenzen mal neu anzufragen. Das geht in der Wut eben ganz anders. Wut will nicht die totale Unterwerfung, so wie der Hass das will, sondern sie rebelliert gegen etwas und sie ist dann gleichzeitig Schwierigkeit und Notwendigkeit. Also man braucht das für den gesellschaftlichen Diskurs. Schwer ist es einfach, weil es natürlich nicht eine rein rationale Diskussion ist und alle sind schön auf der gleichen Wellenlänge und in derselben Situation. Und hier an Ihrem Beispiel wird es, glaube ich, sehr deutlich, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt ja die Gemeinsamkeit, es ist eine Schwierigkeit, Frau zu sein in unserer Gesellschaft. Es ist aber eine ganz andere, schwarze Frau zu sein, als weiße Frau zu sein.
Ja.
Und sie zitiert da miese Beispiele, die völlig ins Herz der Sache treffen. Das ist einfach anders ist, wenn die gleiche Parkbank benutzt wird von einer schwarzen Frau und von einer weißen Frau, wenn die weiße Frau noch kurz die Parkbank abwischt, weil die schwarze Frau da vorher gesessen hat. Ja. Das sind so Beispiele, da darf man sich in jeder Weise ertappt fühlen.
Das ist so schlimm, das würde man, glaube ich, Mikroaggression nennen und ich sehe das schon als Makroaggression.
Ja, unglaublich. Ne?
Ja, ich, bei mir ist es so, dass ich so denke, so, was? Serious? Also, nee, man macht das nicht.
Ja, ja, mag auch sein, dass man sagt, oh, das ist aber ein rezeptisches Beispiel, das ist vielleicht schon lange her, das macht doch heute keiner mehr.
Doch.
Und auf die unterschiedlichsten Weisen macht das auch das Denken. Das muss ja nicht mal die Handbewegung sein, mit der ich wische. Selbst wenn es im Denken stattfindet, ist es die gleiche Aggression. Ja, und trotzdem ist man ja auf so einem kruden gemeinsamen Nenner. Also es ist die gleiche Parkbank, um die es geht und es geht in beiden Fällen um Frauen. Das ist so ihr Punkt. Ne? Also es geht nicht total aneinander vorbei und deswegen wäre auch komisch, das so als das ganz andere zu labeln, ne? Wie die Gänsefüßchen es nahelegen. So, damit haben wir nichts zu tun. Sondern nein, es ist mitten im Diskurs, es ist im Diskurs am Werk und es richtet sich zwar auf den anderen, aber es egalisiert nicht. Es macht nicht alle gleich. Es betrifft alle, aber es legt Differenzierungen nahe, die vorher nicht nahe lagen. Und das ist das Spannende, glaube ich, an Wut, wenn man sie politisch versteht, dass sie dann eben auch notwendig ist, um solche Diskursgrenzen aufzubrechen oder zumindest in Frage zu stellen. Und da, wo sie nicht Hass ist, ermöglicht sie eben auch Gespräch, das vorher nicht möglich gewesen wäre. Und insofern kann man schon sagen, das ist eine Leistung, wütend zu sein.
Ja, aber wie wir ja gelernt haben, vielleicht nicht in dem Moment.
Ja, klar.
Also man würde sagen, vielleicht in dem Moment, wo die andere Person wütend ist, selbst politisch wütend, bin ich jetzt nicht auf der Basis des Diskurses, sondern da bin ich eigentlich erstmal, und das ist ja vielleicht auch ganz gut so, in dem Zustand, dass ich der anderen Person zuhören muss.
Ja.
Also ich kann das natürlich auch nicht tun, aber dann wird es eben gar keinen Diskurs geben. Das heißt, ich bin nicht diejenige, die dann diskutiert, sondern da ist sozusagen, da ermächtigt sich jemand selbst und wird laut, um gehört zu werden.
Ja, klar. Also man kann das natürlich als Vorbedingung für Diskurs sehen. Ich würde sogar eher sagen, es gehört zum Diskurs dazu, dass diese Dinge passieren. Das ist alles schon Diskurs. Und klar, wenn jemand laut Gehör fordert, dann fordert das gleichzeitig, dass ich besser höre, weil der was sagt, was ich vorher nicht zu hören bereit war vielleicht. Und je besser wir lernen zuzuhören, desto besser werden potenziell unsere Antworten, weil wir das Zuhören genauer lernen. Potenziell, nicht real.
Ja, ja, genau. Und das Schwierige finde ich aber dann wieder, dass jemandem zuzuhören, der wütend ist, ne, der oder die, total schwierig ist, weil mir die Emotion häufig zu viel ist. Und das ist ja spannend, weil mir ist ja meine eigene Emotion schon zu viel häufig. Und die von anderen ertrage ich nicht wesentlich besser, ehrlich gesagt. Das heißt, in dem Moment, wo die andere Person wütend ist, mag es mir vielleicht möglich sein, diese Wut nachzuvollziehen, aber ich tue mich schwer damit, das sozusagen in einer Tour, in diesem Tonfall zu hören. So, ich möchte dann irgendwann in so einen Diskurs kommen, wo ich eine Möglichkeit habe, zuzuhören. Und das klingt jetzt so, ne? Ich weiß, dass ich daran zum Beispiel jetzt gerade im Speziellen mit der Bewegung schwarzer Frauen oder schwarzer Menschen, dass sich da auch diese White Fragility anschließt, ne? Natürlich, wir haben gar keinen Bock, euch die ganze Zeit IT-Tighty an die Hand zu nehmen. Ja. Völlig okay. Und trotzdem fühle ich aber auf der anderen Seite halt, dass es mir schwerfällt, zuzuhören, wenn jemand mich anschreit. So, ich mache es auf der anderen Seite überhaupt nicht besser, ne? Darum geht es auch nicht.
Nein, es geht ja hin auf das, was wir eben gesagt haben, dass sich eben Stimmung und Affektivität auch überträgt. Das ist so, wie wenn du mit drei schreienden Dreijährigen unterwegs bist, die gerade gleichzeitig so ihren Anfall haben. Das überträgt sich schon. Also es tropft jetzt nicht an einem ab.
Ach komm, du bist nicht Teflon. Nicht.
Und ich habe schon das entsprechende autistische Spektrumsstörungssyndrom. Ich könnte eigentlich, aber selbst auf mich überträgt sich das. Gott, wie muss es anderen gehen? Nein, es triggert einen auch.
Frag mich nicht.
Also die Wut anderer kann einen total triggern. Und das Spannende ist ja, wenn du sagst, ich schaffe es in dem Moment nicht. Klar, kann sein. Aber ich kann wertschätzen, dass da jemand wütend ist und mich fragen, warum das so ist. Und die Wut flaut ja auch ab. Sowohl am Individuum, die baut sich auf und baut sich auch wieder ab. Das ist so eine ganz spannende Phase des Gefühls, finde ich. Das hat man bei anderen Gefühlen nicht so, diesen deutlich spürbaren Aufbau und Abbau von Emotionen.
Liebe?
Ja, spüre ich nicht so. Ist da oder nicht da? Also nicht da.
Nein, das wird eine traurige Folge.
Ja. Nein, aber dass man so deutlich spürt, okay, es wird langsam besser, mein Puls kommt langsam runter.
Es geht auch für beide Emotionen.
Ja, ja.
Vielleicht liegen sie gar nicht so weit auseinander.
Braucht das auch nur 20 Minuten, bis man wieder zurückgekehrt ist in die alte Ordnung des Single-Daseins.
Ich weiß es nicht.
Aber das ist ja echt so ein Punkt, dass man spürt, was man da auch will und am anderen auch spüren kann, was da gewollt ist. Nämlich diese verdammte Rückkehr zur alten Ordnung. Und das ist natürlich auch was, wenn sich jetzt ganze Bevölkerungsgruppen aufregen, dass man denkt, eigentlich will ich doch nur wieder in Ruhe gelassen werden. Ich möchte, dass alles schön ist. Auf eine bestimmte Weise. Ich will vielleicht auch, dass es anders ist als vorher, aber es soll schön sein und konfliktfrei und so.
Ja, das darf also man näher hingucken. Friedlich, genau, wie da sozusagen eine Befriedung stattfindet. Ich finde nicht, dass es so sein soll wie vorher, weil das würde ja gegen diese Black Lives Matter, die wollen ja eben genau nicht, dass es so bleibt.
Geht ja auch nicht, man steigt ja nicht zweimal in denselben Fluss, selbst wenn das Problem zerstört würde und das ist das, worauf sich eigentlich die Aggression richtet. Man will dieses Problem möglichst tot machen, mundtot und auch richtig tot machen. Ja. Das Problem soll nicht mehr da sein.
Eliminieren.
Ist. Ja, ja, genau, das ist das schönere Wort. Aber ich glaube, genau so ist es. Selbst dann weiß man, nachher ist der Zustand nicht wie vorher, weil Zustand A' ist nicht Zustand A. Also die Zeit ist halt vergangen und alles dazwischen ist auch passiert. Und deswegen ist es so naheliegend, drauf zu gucken, wie wir von A zu A' kommen, glaube ich. Und nicht auf das Problem selbst, wenn wir uns
mit
darauf fokussieren.
Mit einem Megafon.
Ja. Wenn man wütend ist, hilft das. Man will man ja auch rumschreien.
Oh, das wäre super. Und dann, jetzt sind wir bei A', können wir bitte weitermachen?
Ja, genau. So, jetzt ist aber auch gut hier, ne, mit Aggression. Aber es ist echt so ein Impuls, ne, so ein lächerlicher, dass man sagt, jetzt reicht's auch und jetzt müssen wir aber vernünftig miteinander reden und so. Also die Literatur hält auch hier einiges bereit und sagt, es gibt so drei große Gruppen von Reaktionen. Die erste ist Aggression und Konfrontation. Was wir, wie eben gesagt, als was politisch auch Positives werten können, persönlich vielleicht sogar auch. Aggression ist ja nicht dasselbe wie Konfrontation, sondern ja, da wird etwas gegenübergesetzt, was vorher nicht da war. Das ist die erste Form von Reaktion. Die zweite wäre Unterdrücken und Umwandeln, also die Wut irgendwie einhegen und meistens wird sie dann umgewandelt in sowas wie Gram. Man grämt sich über etwas.
Ja, oder Kreativität oder Produktivität.
Sowas geht auch für wenige Menschen, ja.
Ja, aber ich glaube, viele Bewegungen und viel Aktivismus entsteht daraus, dass man über bestimmte Zustände wütend ist und diese Probleme gerne eliminiert haben möchte.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Wobei ich schon, ja, es sind halt auch fließende Grenzen. Ich würde dann sagen, es ist auch eine Form von Konfrontation. Also was dann zu schaffen, ein Werk, mit dem man sich weiterhin auseinandersetzen kann, ist ja was, was den Diskurs positiv beeinflusst. Dann ist es eben nicht unterdrückt, sondern es kommt anders wieder hervor. Und die dritte große Gruppe von Reaktionen wäre die Restrukturierung und sich der Wut sozusagen durch Rationalität entziehen. Nicht in dem Moment selbst, aber so allgemein. Da gibt es wohl das englische Sprichwort, das kannte ich vorher nicht, I don't get angry, I get even. Mhm. Und to get even heißt so quitt werden mit jemandem. Ja. Also im Prinzip sich rächen, wenn man böse sagen möchte. Ich werde gar nicht sauer, ich sorge nur dafür, dass es wieder fein ist.
Ja, wäre, also kann ich mich auch mit identifizieren, ehrlich gesagt, weil dann irgendwie sozusagen man sich so rächen, weiß ja, das Payback ist auch rächen eigentlich, ne? Es ist so einfach nur.
Schon, ne?
Ja, es ist einfach nur.
Aber
so,
ich fand dieses To Get Even schön, weil das auch so glatt ist und diese, ich hatte sonst, ich fuchtel jetzt mit den Händen, ne? Weil man bei der Wut so dieses Aufbauen und Abbauen, da hat man eher so eine Spitze und I get even heißt dann so, ich komme wieder bei einer flachen
Linie. Ich komme wieder runter.
Auf die eine oder andere Weise.
Ich habe gerade übrigens einen ganz schlimmen Ohrwurm von meiner Lieblings-Comedy-Band Suchtpotenzial. Mhm. Die haben einen Song, der heißt Payback Mood. Und da geben sie alles zurück. Das heißt, sie gehen an die Kasse und fragen die Kassiererin, ob sie denn eine Payback-Karte hat.
Ah, geil. Ja, Payback.
Oder gehen zum Arzt und sagen, dann ziehen sie sich doch mal aus.
Geil. Zeigen sie mir mal ihr Bonusheft, sie Vogel.
Und ich mag diesen Payback-Song wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, siehst du, weil du so gesund in den Reaktionsformen zu Hause bist.
Das ist eine Unterstellung, dass ich da ungesund zu Hause wäre. Ich glaube wirklich, ich kann das schlecht filtern und kanalisieren. Das ist auch übrigens, das gehört mit zum ADHS-Spektrum natürlich, ja, ne? Dass das so krasse Emotionen sind, die man auch schwer kanalisieren kann, die sehr impulsiv zutage treten, in jeglicher Form. Das gilt halt nicht nur für Wut, ne? Mhm. Aber ich muss sagen, alle anderen Emotionen habe ich deutlich besser inzwischen gemanagt als diese Gardena-Halsschlagader.
Ja, aber will man immer Managerin sein? Nein, man will hingehen und fragen, sag mal, gib mir mal einen Aktenkoffer, Payback-mäßig.
Was machen Sie beruflich? Ich bin Managerin.
Ja, genau. Ich manage meine Gefühle, du Vogel. Bah, das ist so ähnlich ekelhaft wie ich bin, wie heißt das? Ich bin Leiterin eines kleinen Familienunternehmens.
Oh Gott, ja.
Oh. Schauder.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, da steckt ja, man sagt ja auch emotionale Arbeit, da steckt ja schon viel Energie drin.
Da
ne?
können wir wohl anders mal drüber reden, wie wir über Beziehungen sprechen, nämlich immer im ökonomischen Theorem. Das lohnt sich nicht mehr und so, und da Beziehungsarbeit investieren und dieser ganze Scheiß.
Im neuen Jahr.
Ja. Die Ökonomisierung unserer Beziehungen im neuen Jahr.
Schön. Titel haben wir auch schon. Ja. Fantastisch. So, wie war das jetzt mit der Wut?
Wird mein Neujahrsvorsatz. Endlich mal nur noch Beziehungen, die sich lohnen. So. Du hast Glück, du zählst dazu. Ekelhaft. Nee, aber wenn wir schon bei Typisierung waren, du hast das ja auch eben angesprochen, ich hatte das total verdrängt, so ähnlich wie man ja Wut verdrängen kann, hatte ich das verdrängt, dass es dieses Zirkomplexmodell der Stimmungen gibt und der Typen auch, wo man sich, jetzt immer wieder bei Küchenpsychologie, wo man sagen kann, eher cholerisch, sanguinisch, melancholisch oder phlegmatisch.
Sanguwat?
Sanguinisch, das Blut, so, nein?
Nein, kenne ich nicht.
Egal, pass auf, ich erkläre.
Bitte.
Es ist folgendermaßen. Oben links steht cholerisch, oben rechts steht sanguinisch, unten links steht melancholisch und unten rechts steht phlegmatisch. Weil die X-Achse und die Y-Achse folgende sind. Die X-Achse ist, links ist Unlust und rechts ist Lust. Mhm. Und Y ist, oben ist Agitiertheit, also ne, machen, machen, machen. Und unten Lethargie. Mhm. Das heißt, im unteren rechten Quadranten kommt zusammen eher so lustartig rechts und lethargisch. Das heißt, man ist phlegmatisch mit Lust. Da gehören so Emotionen hin wie Gelassenheit, Gleichmut, Nachdenklichkeit, Zufriedenheit. So.
Okay, da befinde ich mich nicht.
Phlegma ist nicht so dein Ding. Alles klar, ich mach mal weiter. Oben rechts Das heißt, sehr agitiert, also sehr aktiv und lustvoll. Das ist jetzt sanguinisch.
Mhm.
Da gehören Sachen hin wie Ausgelassenheit, Euphorie, Lustigkeit, Heiterkeit.
Gar nicht.
Großes Glücksempfinden. Sanguinischer Typ.
Gar nicht.
Mhm.
Manchmal.
Und links, das Melancholische. Die Melancholikerin ist also auch, weil unten eher lethargisch und auf der Seite der Unlust eher so, da gehört Trauer, Wehmut, Schwermut, Niedergeschlagenheit, Langeweile auch hin. Das ist eins meiner Steckenpferde. Ich möchte, dass auf meinem Grabstein steht, sie hat sich mit Dummheit und Langeweile befasst. Das ist melancholisch.
Mhm.
Ja, und dann, da kam die Wut jetzt überall noch nicht vor. Folglich gehört sie oben links hin. Zur Agitiertheit ist logisch, ne? Sehr aktiv. Aber ein eher unlustiger Typ ist man, wenn man eher cholerisch ist. Und da gehört nicht nur die Wut hin, sondern, das fand ich interessant, weil wir eben auch drüber sprachen, auch Verzweiflung, Ängstlichkeit,
mhm.
ja, also die Geschwister-Emotionen, Gereiztheit, Missmut und tendenziell auch eher Unglück als Glück. Das Unglück gehört eher so auf die linke Seite und das Glück auf die rechte Seite. Und wo man sich da so einsortiert, das kann man jetzt natürlich irgendwie diese Persönlichkeitstests machen, bringt, glaube ich, gar nicht so viel. Man hat so ein ungefähres Empfinden davon, dass man alle diese Typen ist.
Ich wollte
so,
gerade sagen,
so.
ja, situationsabhängig
ja,
im Zweifel.
Genau.
Ja, ja.
Weil wir ja auch schon gesagt hatten, es geht um Situation und Setting
Am
und
Atmosphäre. Am liebsten sortierst du dich halt oben rechts ein, ne?
Ja, ja, genau.
Das ist halt angenehm.
Ja, klar, ist so doppelt positiv. Und du willst ja auch, dass alle anderen Menschen dich so sehen. Das heißt, wenn du so oben links unterwegs bist, willst du nur noch nach rechts, aber nicht mehr nach unten. Zur Orientierung hilft das schon mal, wenn man gerade einen Wutanfall hat. Ich muss weiter nach rechts. Nicht politisch, bitte. Aber
nicht falsch verstehen.
Ja, genau.
Oh Gott, jetzt sag mal das schon wieder. Ja, da muss man alles einordnen heute.
Aber ich glaube auch, dass das nicht unbedingt für jeden sehr wütenden Menschen stimmt, weil es an diesem Punkt von Lust und Unlust scheitert, nach meinem Empfinden.
Da hätte ich nämlich eingehakt und hätte gesagt, wieso ist Wut Unlust?
Ja,
es gibt ja Menschen, die auch wirklich Lust an der Rage haben.
Ja, lustvoll wütend sind. Und ich glaube, echte Choleriker würden das nämlich sonst auch ändern, wenn sie könnten.
Ja, obwohl ich das nicht, also das wüsste ich nicht.
Nein, ich auch
dafür
nicht.
Müsste ich mal einen fragen.
Warte, ich gehe kurz. Ich wüsste wen. Ich gehe kurz telefonieren. Sag mal.
Na, es kann einen ja auch unglücklich machen, wenn man es halt nicht unter Kontrolle, also ne, Choleriker haben es ja auch nicht immer in jeder Situation unter Kontrolle.
Ja, klar.
Und dann kann es sich ja schon auch unglücklich machen und dann ist es ja keine Lust, sondern auch eher, das lässt sich ja dann auch schon so verzweifeln. Das ist schon eher doof.
Ja, auf jeden Fall, weil man sich so unterworfen fühlt. Das hast du ja anfangs auch schon gesagt. Ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist, den man leicht übersieht bei diesem Thema. Wut kann zwar, ja, wie soll man sagen, also das Gute daran ist, dass Wut andere mit Wissen konfrontieren kann, das vorher gar nicht rausgekommen wäre.
Mhm.
Aber wenn wir dabei bleiben, dass das zugrunde liegende eine gestörte Ordnung ist, ein Empfinden von, da muss etwas wieder richtig werden, dann heißt das, dass ich das eben nicht so ganz lustvoll machen kann, andere mit dem Wissen konfrontieren. Also ich kann das natürlich kultivieren, dann bin ich aber schon nicht mehr wütend, sondern dann bin ich eben agitiert, dann bin ich irgendwie politisch engagiert oder sowas, aber nicht mehr wütend im engeren Sinne. Aber wenn wir mal auf diesen Punkt gucken, was ist denn überhaupt gestört an der Ordnung? Warum will ich, dass die wiederhergestellt wird? Und was bedeutet Unordnung? Dann kommen wir auf interessante Erkenntnisse, was Gewalt angeht für unsere Gesellschaft. Mhm. Weil wir natürlich eigentlich der Gewalt immer dem Pöbel zuordnen. So, gewalttätig zu sein, das ist in unserer rationalen Gesellschaft das genau Falsche. Das ist die Unordnung.
Mhm.
Einer terroristischen Einheit anzugehören, verspricht irgendwie, dass wir uns davon erlösen können, dass wir dieser Ordnung nicht mehr gehorchen müssen.
Mhm.
Das ist vielleicht gerade deswegen für so viele attraktiv, sagt Jan-Philipp Riemzmann. Das ist Gewalt als Lebensform, ist so ein Vortrag, zitiere ich nachher auch. Und im Prinzip sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt zu sortieren, was gehört wohin.
Mhm.
Was gehört zu unserer Ordnung und was gehört nicht zu unserer Ordnung. Was ist Schmutz und was muss weg und so, auch gefühlsmäßig.
Mhm.
Was beschämt uns und beschmutzt uns? Bei Riemzmann heißt das Schäufelchen zuerst, mit so freiem Bezug auf die Bibel, dass Gott uns quasi gesagt hat, wenn du kacken gehst, denk ans Schäufelchen. Erst mit dem Schäufelchen ein Loch machen und nachher den Kot wegräumen. So, der Schmutz muss weggeräumt werden. Das ist mal völlig zugrunde liegend. Und das ist auch gesellschaftskonstituierend. Der Schmutz, muss weg. Der muss in irgendeine Ecke, wo wir
ihn. Ja, aber er ist ja nicht weg, wenn ich ihn nicht mehr sehe, weil Erde drauf
liegt.
Ja,
natürlich nicht. Du bist zu schlau, so funktioniert das nicht.
Ach, Mann, oh.
Zuerst das Schäufelchen, Nora.
Ja, okay, Schäufelchen.
Schäufelchen.
Genau. Alles klar. Ich habe mein Schäufelchen hier.
Ja, weiter. Aber das ist die Frage, ob wir das machen bei Wut, ne? Ob wir da nicht was ausgraben mit unserem Schäufelchen und sagen, da guck, da ist Kacke. Hallo.
Das stinkt.
Genau, und das ist auch nicht weg, nur weil wir 5 Zentimeter Sandschicht drauf gekippt haben. Das,
ich das, bin die mit dem Schäufelchen, ja, die den ganzen Kram wieder ausgräbt.
Ja, und sagt, da stinkt.
So viel stinkt.
Ja. Ich glaube, dann bist du eine gute Journalistin.
Hui, 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 hui. Ich stoße dich mit,
ja,
dir.
Ja, aber das ist doch so, weil wir ordnen, ja, ja, und auch irritieren müssen. Und dann haben wir doch was gewonnen, wenn wir sagen, Wut leistet das, dass wir so viel Engagement aufbringen, die Schäufelchen in den jeweiligen Kothaufen zu stecken. Entschuldigung, aber es ist halt so ein starkes
Bild. Ich will nicht mehr, dass es stinkt. Du trinkst jetzt Lavendel.
Ja, viel Erfolg dabei.
Geht ja auch nicht.
Esst mehr Ananas. Aber Südfrüchte haben eine ganz, ganz schlechte CO2. Naja, es ist alles. Es geht nicht. Der Kot ist da, nicht. Menschen verstoffwechseln, gesellschaftlich. Also die unguten Dinge sind immer da. Mhm. Und trotzdem hören wir nicht auf zu sortieren. Das ist schlecht, das ist unordentlich, das muss weg.
Wir können
weg
damit
und so
düngen.
Weiter. Ja.
Mit Menschenkot düngt man nicht so gut. Das.
Ja, würde ich auch ungern machen, ehrlich gesagt.
Früher?
Aber vielleicht ist das ansozialisiert, wer weiß.
Nee, das hat schon auch was mit Bakterien und.
Ich bin auch mehr so auf der Pferdeseite, was das angeht.
Das sind Vegetarier.
Ja.
Nee, Veganer sogar.
Das macht einen großen Unterschied im Kot.
Ja, definitiv, auch im Geruch. Das,
ja, klar.
Weiß ich.
Ach, eine herrliche Folge. Ich wollte ja eigentlich nur so.
Über Wut sprechen.
Ja.
Du hast mit dem Schäufelchen angefangen.
Na, aber es hängt ja wirklich zusammen. Also zu sagen, gewaltvolle Gefühle, Affekte und so, die müssen eingehegt werden, ist genau das. Zu sagen, wir müssen vorsichtig sein, die gehören zur Unordnung.
Mhm.
Die machen Dinge instabil. Und das macht es halt so paradox, weil eigentlich ist es natürlich, ja, wie es bei Lordi heißt, notwendig und schwierig, aber vor allen Dingen halt notwendig, das zu tun. Und trotzdem stehen wir dem nicht positiv gegenüber. Wir wissen, dass das irgendwie sein muss, aber schön finden wir das irgendwie nicht.
Nee, weil es dich natürlich auch zwingt, ne? Also es ist natürlich, ich weiß nicht, denk dann halt immer so an gewaltfreie Kommunikation und bewundere Menschen.
Ja.
Rita lacht direkt.
Ja, ich habe letztens eine Postkarte gefunden, da steht Rotkäppchen in der Mitte und lauter Wölfe stehen rum zu Stunde 1 der Selbsthilfegruppe gewaltfreie Kommunikation. Oh, was sind so große Zähne? Damit ich die besser putzen kann. Ich kann gewaltfreier Kommunikation nach Rosenberg viel abgewinnen davon.
Nein. Das Ding ist, ich bewundere Menschen, die das irgendwie hinbekommen. Und ich finde das auch total wichtig, sich damit zu beschäftigen. So ist das nicht.
Ja.
Ich habe es noch nicht getan an der Stelle. Aber es ist ja schon so, dass gerade in solchen Gefühlen wie Wut zum Beispiel, da steckt einfach das Gewaltige und die Gewalt auch drin und auch das Zwingende.
Ja.
So, es geht nicht mehr um darum, friedlich einen Konflikt zu lösen, sondern es geht auch darum, Ungleichgewichte zu benennen, ne? Und wenn sie nur gefühlt sein sollten, das wissen wir nicht, aber es weist ja darauf hin auf jeden Fall, dass jemand ein Ungleichgewicht empfindet.
Mhm.
So. Und an der Stelle geht es ja schon darum, das Gleichgewicht kann nicht hergestellt werden, wenn alles so bleibt, wie es ist.
Ja, genau.
Es kann ja nur so, aber wenn die andere Person keinen Bock hat oder Menge von was weiß ich, dann kann ich entweder entscheiden, okay, dann bin ich mit dem Zustand zufrieden, aber nicht glücklich oder was auch immer, oder ich entscheide, ich will aber, dass sich die Dinge ändern und dann kann ich ja nicht, ich muss den anderen ja zwingen oder die andere Seite ja in irgendeiner Form zwingen, mir zuzuhören.
Ja, deswegen wollte ich das eben in den Diskurs reinholen und nicht sagen, das ist das radikal andere des Diskurses und danach fängt der Diskurs an, sondern ich glaube, wir müssen das reinholen, damit es uns rational zugänglich ist einerseits und damit wir verstehen, dass zur Rationalität die affektive Lebensäußerung dazugehört.
Mhm.
Die Ratio ist nicht das komplett andere als die Gefühle oder so, sondern die gehören zueinander, weil wir ohne Gefühle gar keine Rationalität hätten und ohne Rationalität mit den Gefühlen nicht umgehen könnten. Also es ist ein bisschen wie Begriff ohne Anschauung ist leer und Anschauung ohne Begriff ist blind. Mhm. Die müssen zueinander kommen und erst dann kann man ja auch differenzieren, was leistet denn diese Emotion? Also wenn ich in der Lage bin, einen Schritt zurückzutreten und sie meiner Rationalität irgendwie zugänglich zu machen, dann sehe ich ja, dass jede Emotion erstmal eine Reaktion auf ein Sachverhalt ist oder auch auf eine Situation. Und dass Wut insbesondere, und das macht sie, glaube ich, sehr stark, eine deutliche Bewertung enthält.
Ja.
Ja, eine negative zumeist.
Ja.
Ich finde das nicht gut. So, dass die Dinge nicht
sehr liebevoll, sehr wütend, weil du das so toll gemacht hast.
Ja,
nicht.
Ja, ja, das steht eben nicht neutral nebeneinander. Also es ist nicht so, dass ich da auf den Sachverhalt reagiere und die Bewertung kommt irgendwann später, sondern das ist da ganz eng zusammengebunden und daran kann man einiges ablesen. Und danach dann meinetwegen differenzieren. Man kann zum Beispiel versuchen zu differenzieren in eine angemessene und eine unangemessene Wut. Damit tue ich mich sehr schwer. Ich verstehe, dass man das moralisch besser machen sollte. Erkenntnistheoretisch finde ich es schwierig. Moralisch geht das, dass man das qualifiziert als angemessen oder unangemessen. Unangemessen ist Wut dann, wenn sie weiteren Diskurs verunmöglicht, statt ihn zu ermöglichen. Und das wäre auch schon die Grenze zum erkenntnistheoretischen Gewinn, den man haben kann. Wenn sie natürlich Gespräch abschneidet und nur abschneidet, dann habe ich da nichts gewonnen. Aber danach kommt eben erst die Frage des Auslebens. Also wie geht denn jetzt ein tugendhafter Umgang mit negativen Emotionen? Das kommt erst danach. Mhm. Auf der Stufe vorher kann ich erstmal hingucken und fragen, so, was passiert hier? Warum diese negative Bewertung der Situation? Ist das angemessen begründet? Wenn ja, wie? Und dann wird mir, glaube ich, klar, also mir zumindest, dass ich das brauche für eine ordentliche Streitkultur. Mhm. Weil die rein rational nicht zu gewinnen ist, ohne diese Bewertungen, diese stark negativen Bewertungen auch. Das reibt sich halt an etwas. Da wird der Teufelchen und der Kot, du legst den Finger in die Wunde, meinetwegen, das ist die schönere Formulierung. Und wenn das keiner macht, fällt es vielleicht gar nicht so auf. Dann bleiben die Dinge eher so glatt und greifen gut ineinander, die vielen Rädchen, und niemand verweist auf die Störungen.
Ja, aber nur, weil die Riechzellen nicht vorhanden sind.
Ja. Oder nicht erlernt, so zu riechen. Das kann ja auch sein. Mhm. Und dann kommt jemand und sagt, ich kann das aber riechen. Bitte lernt auch so zu riechen. Oder ich kann
das
aber sehen.
Und das wollen die dann nicht, weil die ja wissen, dass das nicht gut riecht.
Ja, das. Und weil es halt vorher auch so gut funktioniert hat. Und jetzt muss man
ja, da muss man ja das ganze System umstellen. Dann müssen wir alles, das haben wir immer so gemacht.
Ja,
ne?
Ja,
genau. Das machen wir, das hat immer schon so funktioniert.
Ja, ja. Genau. Und warum ich mich so schwer tue mit diesen angemessenen und unangemessenen Wut, obwohl ich sehe, dass das wichtig ist, auch gerade im Politischen. Wenn wir anfangen zu legitimieren und sagen, das hier ist die gute, richtige Wut und das andere ist die böse Wut, dann hat das, glaube ich, eine Kehrseite, diese Medaille. Dann immer da, wo das Legitimitätsempfinden so hoch ist. Also ich habe gerechtfertigt Wut, meine Wut ist angemessen, meine Wut ist die richtige. Genau, wo Menschen sich so stark legitimiert fühlen, da wächst auch die Grausamkeit. Weil man dann sein eigenes Handeln halt so herrlich begründet und so überhaupt keine Fragezeichen mehr dran setzt, ne? Und sagt, nee, das ist auf jeden Fall das Richtige, dann bin ich nicht nur besonders erregbar, sondern eben auch besonders grausam. Und da will, das finde ich schwierig bei dieser angemessenen Wut.
Ja, obwohl, ja, ich weiß, also, das bringt mich so ins Nachdenken, weil es gibt ja berechtigte und angemessene Wut an und für sich. Und die Frage ist natürlich, wie das dann individuell ausgelebt wird. Also und die Frage ist natürlich, ist diese, ich habe da diesen Gedanken an den angeblichen, mir schaudert schon, wenn ich dran denke, aber die Novemberpogrome, also die massiven Übergriffe auf Juden in Deutschland 1938, die wurden ja mit dem Volkszorn begründet, den es ja gar nicht gab. Mhm. Ja, das war einfach nur so ein Propagandamärchen. Und wenn ich mir das Bild vorstelle, dann kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass man sagt, wenn man sagt, das ist gerechtfertigte Wut, dann steigt da auch die Grausamkeit. Mhm. In dem Falle stimmt das. Mhm. Ja, das so. Die Frage ist, wer macht die Zuschreibung, glaube ich.
Genau, das wäre mein Punkt eher gewesen. Also nicht zu fragen, ist es jetzt tatsächlich angemessen oder unangemessen, sondern wer sagt, dass das angemessen oder unangemessen ist? Wer darf sagen, oh, eine schwarze Frau äußert sich wütend? wer sagt denn das und wie sagt derjenige das und von welcher Warte aus? Also wie kommen diese Qualifizierungen zustande? Mhm. Das ist, glaube ich, da die spannendere Frage, die mehr hergibt, als an sich zu fragen, ist es angemessen oder nicht angemessen.
Genau, aber ich glaube, dass wir das gar nicht richtig beantworten können.
Nö.
Also wir können es, glaube ich, immer nur situativ beantworten und ich glaube, wir müssen auch beantworten, dass Grausamkeiten, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir Grausamkeiten sozusagen ablehnen und auch sanktionieren und auch zu Recht sanktionieren. Und trotzdem, also Wut muss ja nicht automatisch auch in Grausamkeit umschlagen.
Nee,
das, eben da gibt
nicht.
Es ja, ne? Und wer Grausamkeit mit Wut legitimiert, hat auch, glaube ich, grundsätzlich was nicht verstanden. Wer jetzt so, da fehlt dann irgendwie so eine moralische Bremse oder so.
Aber das wabert so noch mit in unseren Bewertungen, glaube ich. Dann nochmal auf die Mail zurückzukommen. Warum finden Menschen das so toll, wenn jemand gar nicht wütend ist? Weil sie unterstellen, der ist dann auch nie grausam, der ist immer lieb oder so. Was ja gar nicht stimmen muss. Ich kann ja auch
stabil, als, vertrauenswürdig.
Ja, aber ich kann ja auch als enttäuschter oder trauernder Mensch irgendwie.
Nee, es wäre schön, wenn das auch wahrgenommen würde, ne?
Ja.
Als etwas, das, das auch nicht, also keine schöne Emotion ist und das ja im Zweifel auch ausufern kann. Mhm. Also indem das zum Beispiel auch dazu führt, dass Menschen zum Beispiel in depressive Phasen, das kann ich will das jetzt nicht unterstellen, ne, bei der Person, die die Mail geschrieben hat.
Ja, ich kenne das von mir, wir können gern von mir sprechen.
Genau. Ja, aber das ist ja so, ne, dass Menschen in Phasen, wo eben Wut oder Frustration keinen Ausdruck finden, dass die sich gegen sie selbst richtet und dann eben aus dieser Trauer und Enttäuschung auch selbst Hass wird, womit wir wieder beim Hass wären.
Und bei der Aggression, weil sie eben auch, da haben wir eben noch gar nicht drüber gesprochen, eine Form von Autoaggression annehmen kann.
Genau.
Also klar, wenn ich mich auch auf dieser Skala von Agitiertheit oder Lethargie bewege und sage, ich bin jetzt in einer depressiven Phase eher lethargisch, auf die eine oder andere Weise kann das trotzdem sehr zerstörerisch sein.
Ja.
Und das wäre nicht differenziert genug zu sagen, ja, das eine geht einher mit den bösen zerstörerischen Impulsen und das andere ist gut und ruhig und richtig oder so.
Ja.
Und da verstehe ich, dass man sich aufregt, wenn andere immer sagen, du bist so toll, du bist ja nie wütend. Und man sagt, ja, na gut, da bin ich nicht wütend, aber vielleicht habe ich eben andere Emotionen, die ein genauso differenziertes Bild von Persönlichkeit ergeben. Es mag andere Menschen geben, die sind nie gleichmütig oder nie besonders nachdenklich oder auch nie besonders lustig.
Ja, aber das Interessante daran finde ich ja, dass wir auch Wut mit Impulsivität gleichsetzen. Mhm. Und das ist ja bei mir der Fall. Aber ich kenne Menschen, die sind sehr kontrolliert wütend und sie sind dennoch wütend. Aber die verlieren dabei zum Beispiel nicht den Zugriff auf ihre Argumente.
Ja.
Die haben sie parat. Mhm. Die sind trotzdem wütend und die können dieses Gefühl sozusagen verbinden und kanalisieren. Und es zum Ausdruck bringen, und zwar anders als mir das möglich ist.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sind wütend, bringen das aber in der Form überhaupt nicht zum Ausdruck. Vielleicht, weil es auch nicht in ihrer Persönlichkeit liegt, das so zu tun.
Oder weil es die Worte blockiert.
Genau, oder die Worte auch sogar blockiert. Oder weil auch die Angst sehr groß ist, wenn man das nach außen richtet, dass man eben jemand anderem was antut, was man nicht möchte, weil man das irgendwann mal erlebt hat, dass sowas passiert und das dann eher nach innen verarbeitet, aber dass man das dann sozusagen explizit hervorhebt, wie toll das ist, dass jemand sowas nach innen verarbeitet und vielleicht andere Emotionen sucht, auf die man mehr Zugriff hat. Ich fände ja trotzdem toll, da zu fragen, wie geht's dir?
Mhm.
Oder zu sagen, wie kommst du denn damit zurecht, statt zu sagen, ich finde es so toll, dass du, sondern da geht es ja, glaube ich, eher danach, wenn du in so einer Situation nicht wütend wirst, was machst du dann? Also wie geht's dir dann?
Das wäre
vielleicht gerechtfertigter.
Ja, weil das Spannende natürlich an der Wut ist, wie eben gesagt, dass in ihr schon die Bewertung mitschwingt, aber trotzdem kann man sie ja wertfrei erstmal angucken als Phänomen.
Mhm.
Und das wünschen sich Menschen, glaube ich, im echten Umgang miteinander, dass zunächst mal wertfrei drauf geschaut wird, was bewegt uns denn?
Mhm.
Und nicht, ah, das ist was Gutes, ah, das ist was Schlechtes. Oh, das kenne ich auch, das kenne ich nicht oder so. Sondern zunächst mal zu fragen, wie ist das denn, was bewegt dich? Und davon Abstand zu nehmen, das als gut oder schlecht zu labeln.
Mhm.
Und deswegen fand ich auch diese Differenzierung so stark, zu sagen, jetzt schaut genauer hin und Wut und Hass sind verschiedene Dinge. Wenn ich zornig bin und mit euch spreche, könnt ihr euch glücklich schätzen. Ja?
Mhm.
Aber auch wenn ich gar nicht zornig werde, Dann hört doch vielleicht auf die Worte, die ich spreche, oder guckt auf die Sachen, die ich mache. Da ist eben viel dahinter. Das ist nicht alles nur auf der Oberfläche so, wie wir gewohnt sind, in ordentlich, unordentlich, gut und richtig irgendwie zu unterteilen, sondern dahinter liegt noch eine ganze Welt großer Differenzierungsmöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, das Spannende daran.
Ja, und ich glaube, dass der Unterschied ist da auch diese gewachsene Wut. Also natürlich baut sich jede Wut auf, aber ich glaube, das, was so impulsiv rausfliegt, ist vielleicht auch eher auf den Moment gerichtet. Ja. Und diese gewachsene Wut, die ist ja, also gerade wenn man sich die Black Lives Matter Bewegung anguckt und alles, was davor schon erkämpft worden ist, das ist ja eine Jahrzehnte, jahrhundertelange Ungerechtigkeit, die sich da Bahn bricht. Auch da ein gewachsener Umgang mit Wut, mit Frust, mit Enttäuschung. Und ich finde, das kann man sich wirklich abgucken da auch, ne? Also nicht wie toll das ist, dass man so lange unterdrückt wird, dass man so richtig wütend werden muss, um so irgendwie sich Gehör zu verschaffen.
Nein,
das
um Gottes Willen.
Ja, genau. Aber was ich halt wirklich sehr bewundernswert finde, ist die Art und Weise, wie Menschen der schwarzen Community miteinander umgehen, sich in dieser Lebenssituation gegenseitig unterstützen, auch in ihrer Trauer, Wut, Frustration unterstützen, wahrnehmen. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, wenn das passiert und ne, wir nehmen das von außen wahr als andere, wir können es vielleicht am Feminismus nochmal anders nachvollziehen, weil wir davon ne, parkbankmäßig nochmal als weiße Frauen anders getroffen sind. Aber auch da, wer maßt sich da an zu sagen, so jetzt muss aber mal gut sein. Ne? Jetzt haben wir doch die und die Regelung. Jetzt müsst ihr doch nicht mehr. Ja, eben. Ja.
Das maßen sich genug
jetzt
an.
Ist aber doch genug. Ne? Dann darf man sich fragen, wie ist.
Wir haben eine Bundeskanzlerin, reicht jetzt mit Feminismus.
Genau. Ja, das ist ja das Theorem. So, jetzt haben wir es doch. Und ich denke, ach, weißt du, wenn man bei Trennungen sagt, wie lang war denn die Beziehung?
Reicht doch.
Man trauert dann aber nur, weiß ich nicht, die Hälfte der Jahre. Ja, gut, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, mehrere Jahrhunderte lang sauer sein konnte, dann dauert das halt auch eine Weile, bis mal gut ist. Bis ein gewisser Zustand erreicht ist, da müssen die Menschen damit klarkommen. Und das meinte ich, es ist eine Form Streitkultur zu etablieren, auch wütend zu bleiben auf eine bestimmte Weise, muss noch nicht mal gerechtfertigt sein, aber muss politisch sein und sprechen. Also ich glaube, es muss diese Verbindung mit Erkenntnis, Interesse und Sprache eingehen, um politisch dann auch richtig wirksam zu werden, weil alles andere viel zu leicht anders gelabelt werden kann, wie es ja auch geschieht. Ne? Das ist nur Zorn oder so, das ist nur ein Gefühl, das müssen wir irgendwie niederknüppeln.
Ja, und das ist irrational. Das größte Label ist, glaube ich, das ist irrational.
Ja,
da müssen wir uns so emotional.
Da müssen wir uns damit nämlich nicht weiter beschäftigen. Genau. Also wenn es dann diese vielen, vielen verschiedenen Formen angeht, und das finde ich eben auch bewundernswert, wie unglaublich viele Wege Wut finden kann, ob sie sich als solche zeigt oder auch als was ganz anderes oder ihren Ausdruck findet in einer langen Verarbeitung. Und jetzt war ewig lang ja die Rede vom Kniefall Willy Brandts und so. Auch solche Gesten, die sind ja nicht in diesem Moment nur und dann vorbei, sondern dem ist viel vorausgegangen und vieles kommt hinterher. Und das ist eben mit wütenden Gesten auch so, dass vieles davor kommt und vieles hinterher. Und wenn man das mit reinnimmt, dann endet man, glaube ich, dabei zu sagen, okay, es ist wirklich notwendig für eine ordentliche Streitkultur, können wir nicht gut drauf verzichten, was nicht heißt, dass es nicht Individuen geben kann, die eben nicht auf diese Weise wütend werden. Das heißt nicht, dass die Wut aufhört oder so.
Ja, und das heißt, also ich überlege halt gerade, dass man Wut zum einen enttabuisieren muss. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, es ist halt wirklich auch ein Tabu, wütend zu sein. Mhm. Ne? Also nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Bei Männern wird es einfach eher akzeptiert. Aber der Mann, der sich jetzt hinstellen würde und sagen, also statt auszurasten.
Ich bin der totale Choleriker.
Aber jetzt statt auszurasten sagen würde, das macht mich wütend, weil es mir Angst macht, zum Beispiel. Ja. Oder das macht mich wütend, weil es mich frustriert.
Weil es meine Ordnung bedroht.
Das ist ja nicht das, was passiert, sondern da stellen sich halt Menschen hin und schreien und sagen, ich habe Recht und
und die anderen haben alle Unrecht.
Ja, genau. Und es wird ja gar nicht darauf geguckt, was die Auslöser sind. Darum geht es ja gar nicht, weil es auch, glaube ich, so akzeptiert ist und weil man diese Menschen darauf selten zurückgeworfen sind, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, was denn jetzt diese Wut eigentlich auslöst. Und das finde ich immer eine lohnenswerte Auseinandersetzung. Also das ist auch das, was bei mir im Nachgang mit Wut häufig passiert, dass ich mich wirklich frage, warum? Warum bin ich jetzt so wütend geworden? Was hat mich eigentlich gestört? Und das hält mich nächtelang wach.
Ja, so. Auch das ist was, was ich aus der Autonomiephase mit kleinen Kindern kenne, dass die im Nachhinein…
Dass sie dich wach halten.
Ja, auch das. Manchmal schlafe ich auch einfach ein, aber sie können gut wach halten. Sie können sehr gut wüten und sich danach ganz anders fühlen als vorher. Mhm. Also an sich spüren, wie wahnsinnig anstrengend dieses Autonomiebestreben ist, das sich da äußert. Aber auch merken, wie anstrengend sie für den anderen jetzt gerade waren. Und dann auch so ganz schlimm beschämt sein, das möchte man ihnen dann nehmen und sagen, du musst dich nicht schämen, das ist gut, das ist eine wichtige Phase, auch wenn es unerträglich ist. Und meistens ist dann erstmal gar kein Platz für Worte, sondern sich in den Arm zu nehmen, so beieinander zu sein. Und später findet das so seinen Weg in Worte. Dann kann man fragen, was währenddessen macht man das aber mehr so als Beruhigungsformel. Ja, ich sehe, du bist gerade ganz enttäuscht, weil, oder du bist sauer, weil das und das nicht klappt und so. Und später kann man dann drüber reden, was war denn eigentlich? Was war denn so doof? Mhm. Und dann kommt es auch zu was. Also dann hat man einen Gewinn davon. Und vielleicht ist es eben gesellschaftlich auch so. Wir müssen vielleicht durch die Phasen durch, die sind hart, aber es ermöglicht eben Diskurs.
Ja, aber den wichtigsten Punkt an der Sache, und ich glaube, das ist das, was vielleicht ich nicht gelernt habe, vielleicht viele andere Leute auch nicht, da kann ich jetzt auch nur mutmaßen, ist das sich in den Arm nehmen nach diesen Phasen der Wut. Hm. Also zu sagen, du warst wütend, das ist aber jetzt nicht der Grund, warum ich dich nicht lieb habe, sondern das ist anstrengend, das ist doof, das ist für uns beide blöd, aber lass uns jetzt in den Arm nehmen, weil wir gucken gemeinsam, was wir mit dieser Wut machen. Und ich glaube, das wäre ein entscheidender Schritt, das zu etablieren und zu sagen, okay, lass uns gucken, lass uns das angucken, lass uns erstmal beruhigen und dann lass uns das angucken. Mhm. Und vielleicht finden wir einen gemeinsamen Weg. Und das erlebe ich persönlich immer häufiger bei einer jüngeren Generation, dass sie wertschätzender auch mit solchen Emotionen oder mit solchen Temperamentsausbrüchen umgeht. Mhm. So, das habe ich bei einer, vielleicht ist das was Pädagogisches, was wir gelernt haben oder etabliert haben, aber das habe ich bei vielen Menschen in meiner Altersklasse erlebe ich das so nicht tatsächlich. Mhm. Und das finde ich spannend. Also das finde ich fast noch spannender. Wie kommen wir trotz aller Wut und vielleicht auch berechtigter Wut miteinander klar und wie kommen wir trotzdem zusammen? Also wie können wir uns miteinander ein Leben ermöglichen, ohne dass wir das zur Seite wischen? Oder,
ne? Ja, genau. Das ist wichtig.
Genau. Es geht nicht darum, irgendwie
nicht kleinreden oder
das Schäufelchen zu nehmen und dann sagen, nee, komm, wir schütteln das wieder zu, dann stinkt das nicht mehr so doll. Darum geht es gar nicht, sondern dass wir wirklich sagen, das ist anstrengend, das war doof für uns beide, wir haben uns jetzt gerade auch irgendwie nicht gut behandelt, lass uns wieder gut behandeln und lass dann gucken, wie wir da den nächsten Schritt machen.
Ja, aber ist politisch natürlich, also ist pädagogisch und politisch der totale Idealfall, wenn das geht, aber wir müssen es, glaube ich, echt im Kleinen üben, um es im Großen zu lernen,
Ja, und das ist auch, tatsächlich fehlt es mir auch im Politischen, ehrlich gesagt. Mhm. Also mir fehlt vor allen Dingen Pädagogik im Politischen.
Ja.
Jetzt ganz speziell.
Pädagogik ist etwas genuin Politisches.
Es wird aber gerne…
Schön und schlimm gleichzeitig.
Ja, aber es wird aber auch gerne komplett ignoriert.
So. Ich weiß. Darüber könnte ich dauernd wütend werden, wirklich.
Warum bist du es nicht?
Bin ich ja.
Ach, du hast äußert gesagt, könnte.
Ich äußere mich dazu auch.
Das ist sehr, sehr gut. Ja, vielleicht machen wir da auch nochmal eine Folge drüber, um das Pädagogische im Politischen.
Ja, können wir.
Und warum, wo das eigentlich ist, warum die nicht gelernt haben, dass autoritär vielleicht nicht zwingend, dass das aus den 50ern ist.
Das und das Pädagogik nicht heißt, der eine sagt, ja, ist schon gut, ich höre dir zu. Und der andere darf sich dann schön bemuttert fühlen.
Das heißt
geht
es
mehr
auch
so
nicht.
Um Augenhöhe.
Ja,
so.
Augenhöhe wäre schon schön. So, jetzt haben wir friedlich schiedlich aufs nächste Thema hingewiesen.
Quasi.
Ja, und würde sagen, wir haben jemanden, der mitspricht.
Genau. Mhm.
So, wir hatten eine kleine Unterbrechung durch das Babyfon.
Das ich sonst nie benutze, weil ich ja nicht in der Wohnung wohne, wo der Westflügel 2 Kilometer vom Ostflügel entfernt wäre.
Jetzt schon.
Aber wenn ich Kopfhörer auf habe, dann wird es benutzt.
Deswegen kannst du aber jetzt die Literaturliste vorlesen.
Jawohl. Also, Udo Bär und Gabriele Fricke-Bär haben ein sehr ehrgeiziges Projekt, nämlich sie haben zusammen ein Buch geschrieben über der kleine Ärger und die große Wut.
Ob sie dabei wütend geworden sind?
Ja, das sei ihnen anheimgestellt. Sie schreiben mehrere Bücher über Emotionen. Das ist wirklich, der Titel hat mich eher abgeschreckt, weil ich so dachte, ach Gott, was soll das wohl sein? Aber es ist ganz gut, finde ich. Ein Mann, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann, weil er niederländisch und amerikanisch auszusprechen wäre. Boré, würde ich sagen, Englisch oder Boré, George. Wut, eine phänomenologische Skizze. Das ist auch wirklich nur eine Skizze, so zusammengetragen, was es rund um die Wut so alles zu sagen gibt. Und das ist online abrufbar, den Link schicke ich dann mit. Dann gibt es eine ganze Ausgabe des Forschungsmagazins der LMU München, die heißt Einsichten und zwar mit dem Untertitel Wo Wut regiert. Das ist also eine komplette wissenschaftliche Zeitschrift und auch die ist online abrufbar. Das ist eine Ausgabe von 2017. Etwas weiterführend, weil nicht nur über Wut, sondern über Stimmungen und Atmosphären allgemein und da ist auch dieses schöne Schaubild drin, ist von Thomas Fuchs zur Phänomenologie der Stimmungen. Auch das ist abrufbar. Ich bin jetzt so Corona-konform unterwegs, merkt ihr, ne? Ich zitiere Sachen, die man dann auch zu Hause nachlesen kann.
Ja, sehr gut.
Weil in Bibliotheken zu gehen jetzt gerade so schwierig ist. Aber manchmal muss man die wichtigen Sachen eben auch, wie zum Beispiel Audre Lorde vom Nutzen unseres Ärgers. Das ist in einem Band, der Macht und Sinnlichkeit heißt, versammelt, das hatte ich zitiert. Und Patricia Purchert, nicht so regiert werden wollen, zum Verhältnis von Wut und Kritik, da hatten wir kurz drüber gesprochen, also im Sinne von Judith Butler auch, die über Kritik und Streitkultur gesprochen hat, findet man hier einiges. Das ist in einem Herausgeberband, der heißt Kunst der Kritik. Das sind so 10 Seiten darüber, wie man wütend ist, weil man so nicht regiert werden will. Das ist übrigens ein Ausdruck von Foucault. So nicht regiert werden wollen. Wer da weiterlesen will, kann das auch tun. Dann habe ich den mit dem Schäufelchen zitiert. Das ist Jan-Philipp Remzma, der selber Gewalterfahrung gemacht hat, weil er entführt worden ist.
Ah, deswegen kam mir das. Ich dachte die ganze Zeit so, irgendwas gebimmelt da.
Ja,
hat nicht laut genug gebimmelt.
Er hat 2 Reden veröffentlicht dazu. Das ist ein ganz schmales Reklambändchen, das heißt Gewalt als Lebensform. Und dann wollte ich noch einen Film nahelegen, vielleicht gerade für diejenigen.
Clockwork Orange?
Die, ja, stimmt. Den nimmst du bitte auch noch, genau. Aber für die Fraktion I Don't Get Angry, I Get Even ist der schöne Film Wild Tales zu empfehlen. Der Untertitel ist so, der klingt so klamaukig, ist es überhaupt nicht klamaukig. Der Untertitel heißt Jeder dreht mal durch. Das ist von 2014 und ich behaupte, das ist einer der Filme, die man nie vergisst.
Okay, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe, wenn ich dann mal wieder Filme gucken kann.
Almodovar war beteiligt, auch das vergisst man nicht, so, was die Ästhetik angeht.
Ich hätte dann nämlich noch Soraya Chemali. Im Englischen Rage Becomes Her, das finde ich ziemlich gut. Im Deutschen Speak Out, die Kraft weiblicher Wut. Ja, hätte man anders übersetzen können. Aber genau, Wut wird weiblich, fand ich eigentlich einen geilen Titel.
Ja.
Aber gut, das ist ja auch wieder nur meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid über das Thema Wut, dann schreibt uns doch bitte gerne an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de, die freut sich über eure Kommentare. Dann findet ihr unseren Podcast beim Apple Podcast Store, bei Spotify und auf vielen verschiedenen anderen Plattformen. Und wenn ihr Bock habt, dann teilt doch gerne auch mit anderen, ob ihr uns gerne gehört habt oder lasst uns eine Bewertung da oder vielleicht sogar eine kleine Nachricht. Wir freuen uns immer riesig darüber, weil uns das zum einen zeigt, wir haben echte HörerInnen auf der anderen Seite. Wir sehen euch ja nicht. Ja, es ist wirklich immer noch abgefahren.
Ja.
Und zum anderen zeigt es auch anderen Leuten, ob ihr diesen Podcast, diese Folge gut fandet oder nicht. Achso, ich soll immer noch sagen, dass ich auch einen Account bei Mastodon habe, den ich gerade schon wieder sehr stiefmütterlich behandle. Aber da findet ihr mich unter @FrauNora. Und wir haben auch einen Twitter-Account.
Die armen Stiefmütter.
Ja, ich entschuldige mich bei allen Stiefmüttern. So, und wir haben noch einen Twitter-Account, @wdd_podcast. Auch da könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen, wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt, wie diesen wunderschönen Themenvorschlag über Wut. Und bis dahin, get even.
Ja, genau.
Habt eine gute Zeit. Bis bald.
Und seht es mir nach, wenn ich Namen falsch ausspreche. Ich lese sie halt und weiß manchmal nicht, wie es richtig klingen muss.
Ich glaube, deshalb wird keiner wütend.
Das ist gut. Tschüss.
Tschüss.